Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Info auf Radio Bern Rabe vom Donnerstag, dem 20. November 2014. Das sind die Themen von heute. Das Ende des Schmähpreises Public Eye Award. Warum die letzten Kritiker des WEFs von Davos abziehen. Steilvorlage für die Gegner neuer Bespitzelungsgesetze. Beim Überwachungsdienst des Bundes hing eine DDR-Flagge in einem Büro. Und Mexiko kommt nicht zur Ruhe. Die Wut der Bevölkerung auf die Verstrickungen von Staat und organisiertem Verbrechen entlädt sich immer mehr. Am Mikrofon begrüßt Karin Bachmann.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Und nun hat Michael Spahr die aktuellen Nachrichten.
Innenminister und SP-Bundesrat Alain Berset kündigte gestern eine große Reform der Altersvorsorge an. Bis 2020 soll die Altershinterlassenen- und Invalidenversicherung AHV der Schweiz umgebaut werden. Auch die Pensionskassenregelungen sollen geändert werden. Es ist eine Vorlage mit vielen Kompromissen. Zu reden geben wird sicherlich die geplante Erhöhung des Rentenalters für Frauen auf 65 Jahre. Schon jetzt kündigt sich viel, viel Widerstand an. Linke Frauenorganisationen und Gewerkschaften bemängeln die Erhöhung des Frauenrentenalters und die Gefahren eines Leistungsabbaus. Die rechten und bürgerlichen Parteien SVP und FDP bekämpfen die Reform ebenfalls. Sie befürchten Steuererhöhungen. Die Rechte möchte über einzelne Vorlagen einzelne Abstimmungen haben. Die Linke unterstützt das Vorhaben ihres Bundesrates Berset, die Reform als ein Paket zur Abstimmung zu bringen. Jetzt kommt das Parlament zum Zug. Es ist davon auszugehen, dass es dann noch ein Referendum und eine Volksabstimmung gibt. Das Urteil gegen Schmidheini wird vom obersten Gericht in Italien annulliert. Das berichten verschiedene Schweizer Medien. Der Schweizer Milliardär und Unternehmer Stefan Schmidheini wurde vor einem Jahr zu einer Gefängnisstrafe von 18 Jahren und einer Buße von 90 Millionen Euro verurteilt. Ein italienisches Gericht sah in ihm den Hauptverantwortlichen für die Asbestvergiftung von Tausenden von Arbeitern und Arbeiterinnen in den Eternit-Fabriken. Viele Menschen starben oder wurden sehr krank, weil sie jahrelang giftigem Asbest ausgesetzt waren. Die Eternit-Fabriken gehörten zum Konzern von Schmidheini. Das oberste Gericht in Italien fand nun, die Sache sei verjährt und sprach Schmidheini frei. Cuidado! So tönte es in einem Video, das Greenpeace-Aktivisten und Aktivistinnen diese Woche veröffentlicht haben. Es zeigt, wie Schiffe des spanischen Militärs Schlauchboote der Umweltschutzorganisation rammen. Dabei werden drei Personen verletzt, eine davon schwer, weil sie im Wasser landet und in eine Schiffsschraube gerät. Mit der Schlauchbootaktion wollte Greenpeace gegen Ölbohrungen des Konzerns Repsol protestieren. Gegen den Willen der Bevölkerung und der lokalen Regierung der nahen Kanarischen Inseln soll im Meer vor der Küste nach Öl gebohrt werden. Die konservative spanische Regierung setzt sich offenbar gegen den Volkswillen durch und wie die Bilder und Töne zeigen, benutzt die spanische Armee, um die Interessen der Rohstoffkonzerne durchzudrücken. Das Video sehen können Sie auf der Rabe Facebook-Seite www.facebook.com/radiorabe in einem Wort geschrieben. Firefox verzichtet auf Google und setzt auf Yahoo. Das berichten verschiedene Wirtschaftsmedien. Der unabhängige Internetbrowser Firefox von Mozilla will seine totale Unabhängigkeit behalten. Er meldet sich mit der Botschaft zu Wort, er wolle nicht, dass die Daten seiner Benutzer und Benutzerinnen missbraucht würden. Jahrelang war Google als Standardsuchmaschine bei Firefox eingestellt. Jetzt soll es Yahoo werden. Die Nummer 3 aller Suchmaschinen soll Mozilla einen hohen Millionenbetrag gezahlt haben. Nach wie vor kann auch Google als Suchmaschine bei Firefox eingebaut werden. Und der Millionenbetrag von Yahoo hat Mozilla nötig, denn das Open-Source-Unternehmen will seine eigenen Betriebssysteme für Smartphones weiterentwickeln und weiterverbreiten. Sowohl im Handy-Betriebssystem als auch im Browsermarkt ist Google jetzt ein großer Konkurrent von Mozilla, nämlich mit Googles Android und dem Browser Chrome. Im Osten der USA, insbesondere im Bundesstaat New York, kam es gestern zu einem Schneesturm. Zuweilen über 1,5 Meter Schnee fielen und brachten das öffentliche Leben vielerorts zum Stillstand. Internationale Medien berichten, dass es sich um einen Rekordsturm handeln könnte. 7 Menschen sind bis jetzt ums Leben gekommen. Laut Wetterprognosen könnte es in den nächsten Tagen noch mehr Schnee geben. Etwas anders sieht es hier in der Region Bern aus. Morgen Freitag und am Wochenende wird es voraussichtlich sehr neblig. Die Chancen sind klein, dass es die Sonne schafft, durchzudrücken. Ebenfalls klein ist das Regenrisiko. Das Thermometer zeigt jeweils höchstens 7 Grad.
Rabe Info.
Seit 15 Jahren sorgt der Public Eye Award am Weltwirtschaftsforum in Davos für einen Kontrapunkt. Schmähpreise werden für die gravierendsten Fälle von Menschenrechtsverletzungen und Umweltvergehen durch Unternehmen vergeben. Jetzt soll damit Schluss sein. Am Rande des Forums im Januar 2015 in Davos wird der Award zum letzten Mal vergeben. Die Organisatoren des Public Eye Award waren in den letzten Jahren noch die einzigen kritischen Stimmen vor Ort am WEF. Ich habe mit Andreas Misbach von der Erklärung von Bern über das Ende des Public Eye Awards geredet und wollte wissen, warum sie Davos nun alleine der Weltwirtschaftselite überlassen.
Das stimmt natürlich. Wir werden ab nächstem Jahr oder ab übernächstem Jahr, nächstes Jahr sind wir ja noch dabei, nicht mehr während dem WEF in Davos sein. Wir denken aber, dass das WEF in den letzten Jahren auch sehr viel von seiner Bedeutung, gerade vor allem auch seiner symbolischen Bedeutung, verloren hat und lange nicht mehr dieser Kristallisationspunkt oder dieses Symbol einer neoliberalen Globalisierung ist, wie das vielleicht zur Jahrtausendwende noch der Fall war. Viel entscheidender ist für uns aber, dass wir eben neue Möglichkeiten sehen und uns dort engagieren, wo wir politisch wirklich etwas verändern können. Einerseits hat sich die Großwetterlage geändert, vor allem seit 2011, seit die UN Guiding Principles on Business and Human Rights herausgekommen sind. Und das ist der Hintergrund eigentlich einer sehr, sehr breiten Kampagne in der Schweiz, die im Rahmen der Großen Koalition Recht ohne Grenzen geführt wird, wo wir mit Hilfe einer Petition das Thema auch ins Parlament nach Bern gebracht haben, wo verschiedene Vorstöße im Moment laufen, wo wir überzeugt sind, dass wir Fortschritte machen können. Und wenn der parlamentarische Weg dann nicht weitergehen sollte, dann haben wir in der Schweiz immer noch die Möglichkeit einer Volksinitiative.
Sie sprechen einerseits jetzt die internationalen Richtlinien an, die sich verschärfen, aber trotz allen Richtlinien gibt es ja immer Unternehmen, die gegen Umweltstandard und Menschenrechte verletzen. Werden diese dann jetzt nicht mehr öffentlich an den Pranger gestellt von Ihnen?
Doch, selbstverständlich. Ich meine, das ist für die Arbeit in der Schweiz natürlich auch absolut zentral, dass man sagen kann oder dass wir aufzeigen können, dass es sehr große Probleme gibt und dass wir deswegen auch politische Lösungen suchen müssen. Es fällt uns deswegen nicht allzu schwer, mit der internationalen Arbeit aufzuhören, weil das Prinzip des Schmähpreises und des Aktivismus im Internet, das ziemlich pionierhaft war mit den Public Eye Awards, das war der erste große, auch international wahrgenommene Negativpreis dieser Art. Das geht weiter, da gibt es andere Organisationen, die das tun, auch der Online-Aktivismus hat sich weiterentwickelt. Und von daher gibt es im Internet eine gewisse Kontinuität der internationalen Arbeit und unsere praktische, konkrete Arbeit wird sich auf die Schweiz verlagern und selbstverständlich werden wir weiterhin Konzerne kritisieren, dort wo sie sich falsch verhalten.
Sie kündigen jetzt ein fulminantes Finale an für den letzten Public Eye Award und haben auch eigentlich so die Top 10 der skrupellosen Unternehmen aufgelistet, über die man jetzt noch abstimmen kann. Was kann man also erwarten für diesen letzten Public Eye Award?
Ja, also wir haben für das letzte Mal gedacht, wir werden jetzt nicht mehr neue Fälle nominieren oder zur Nominierung ausschreiben, so wie wir das in den früheren Jahren jeweils immer gemacht haben, sondern wir haben eigentlich unsere Hall of Fame nochmal angeschaut und mussten feststellen, dass es dort viele Firmen gibt, die sich in keiner Weise bewegt haben. Wir haben glücklicherweise auch Erfolgsgeschichten, aber es gibt halt Firmen, bei denen man sagen muss, da ist nicht viel gelaufen. Und unsere Fachjury hat dann aus den Firmen, die schon mal einen Preis erhalten haben, eben diese 6 ausgewählt, die jetzt quasi für ihr Lebenswerk in Anführungszeichen ausgezeichnet werden.
Das sagt Andreas Missbach von der Erklärung von Bern. Die entwicklungspolitische Organisation organisierte zusammen mit Greenpeace während 15 Jahren die Vergabe des Schmähpreises Public Eye Award. Wer nun zum letzten Mal für die skrupelloseste Firma stimmen will, kann dies online auf publiceye.ch.
Rabe Info.
Im Moment werden in der Bundespolitik 2 neue Gesetze diskutiert. Das neue Nachrichtengesetz und das BÜPF, das Bundesgesetz zur Überwachung des Post- und Fernmeldewesens. Der Bundesrat will den Schweizer Nachrichtendiensten mehr Befugnisse geben. Die Bespitzelung der Bürger und Bürgerinnen soll vereinfacht werden, zum Beispiel mit sogenannten Staatstrojanern oder einer verlängerten Vorratsdatenspeicherung. Netzaktivistinnen und Netzaktivisten, wie zum Beispiel der Chaos Computer Club, laufen gegen diese Bemühungen Sturm. Jetzt liefert ihnen der Dienst Überwachungs-, Post- und Fernmeldeverkehr, ÜPF, eine Steilvorlage. Dort hing nämlich in einem Büro eine DDR-Flagge. Also ausgerechnet ein Symbol eines Staates, der seine Bevölkerung bis in die tiefsten Winkel des Privatlebens bespitzeln ließ. Michael Spahr wollte vom Informationsbeauftragten des ÜPF, Nils Gücki, wissen, ob die DDR-Flagge noch hängt.
Also es ist so, es handelt sich dabei um einen alten WM-Wimpel, der Eigentum eines unseres Mitarbeitenden ist, und diese Flagge, die hängt unterdessen nicht mehr im Dienst ÜPF.
Die Flagge wurde jetzt abgehängt, das für gewisse Leute eine Provokation darstellen kann, dass in einem Büro des Dienstes Überwachung der Post und des Fernmeldewesens ausgerechnet ein DDR-Wimpel hängt, also der Staat, der seine Bevölkerung aufs Krasseste überwacht hat bis vor 25 Jahren, als dann die Mauer gefallen ist. War man sich dieser Provokation nicht bewusst in Ihrem Dienst?
Ich glaube, man muss 2 Dinge unterscheiden. Also das eine ist, ich glaube nicht, dass der Dienst auch nur ansatzweise Sympathie hegt für diesen Überwachungsstaat der Stasi. Es ist wirklich so, es handelt sich um einen alten WM-Wimpel, der ist Privateigentum eines unserer Mitarbeitenden, und es ist eigentlich eine ganz normale Deutschlandflagge. Da hat einfach jemand sich den Jux gemacht, jemand seiner Kollegen hat sich den Jux gemacht, und den Rest, was die DDR-Flagge ausmacht, farbig ausgedruckt und ihm auf den Wimpel geklebt. Und das ist uns schließlich einfach nicht aufgefallen, dass das jetzt eine DDR-Flagge ist.
Im Moment wird ja das BÜPF diskutiert, also ein neues Gesetz über die Überwachung von Post- und Fernmeldewesen. Im Moment wird kritisiert, dass damit die Schnüffelmöglichkeiten des Staates vergrößert werden. Könnte es dann sein, dass Sie in Zukunft Möglichkeiten erhalten, wie Sie damals die Stasi, die Staatssicherheit in der DDR gehabt hat? Oder sind diese Zusammenhänge weit dahergeholt?
Also ich finde, diese Zusammenhänge, die sind außerhalb jeglicher Vorstellungskraft jetzt für mich als Mitarbeiter des Dienstes. Ich glaube, man muss 2 Dinge unterscheiden. Das eine ist, wir machen hier effektiv Strafverfolgung. Das heißt, da geht es um die Post- und Fernmeldeüberwachung, die von den Schweizer Staatsanwaltschaften angeordnet und von Schweizer Gerichten genehmigt wird und die auch nur unter sehr strengen Bedingungen überhaupt möglich ist. Und das dann mit Geheimdienstmethoden zu vergleichen, das ist für mich wirklich etwas weit hergeholt.
Aber es ist eine Tatsache, dass Sie mehr Möglichkeiten erhalten, wenn ein neues Gesetz kommt. Das stimmt schon.
Gut, es ist grundsätzlich ja so, dass wir nur für die Umsetzung zuständig sind. Die Überwachungen an sich, die werden von den Schweizer Strafverfolgungsbehörden angeordnet. Das heißt, wir selber erhalten nicht grundsätzlich mehr Möglichkeiten zum Überwachen. Wir erhalten die Möglichkeiten, das feiner zu justieren, vielleicht, oder die Staatsanwaltschaften erhalten die Möglichkeit, das feiner zu justieren, als das bisher möglich war. Mehr Möglichkeiten in dem Sinne mit dem Diensttyp würde ich jetzt nicht sagen, nein.
Das sagt Nils Gücki, Informationsbeauftragter des ÜPF, des Dienstes Überwachung, Post- und Fernmeldeverkehr des Bundes. Mehr kritische Infos zum BÜPF und zum neuen Nachrichtendienstgesetz gibt es unter anderem auf der Webseite www.digitale-gesellschaft.ch.
Rabe-Info.
Seit Wochen brennen in Mexiko Regierungsgebäude. Der Verkehr wird zeitweise lahmgelegt. Studenten und Lehrerinnen gehen auf die Straße. Sie protestieren gegen die Verstrickungen der Behörden mit dem organisierten Verbrechen. Auslöser der aktuellen Proteste war die Entführung und wahrscheinliche Ermordung von 43 Studenten in der Stadt Iguala im Bundesstaat Guerrero. Seit fast 2 Monaten sind die Studenten verschwunden. Vermutet wird ein Komplott des Bürgermeister-Ehepaars mit der lokalen Polizei und dem organisierten Verbrechen. Vor wenigen Tagen nahmen die Proteste zu, nachdem die mexikanische Bundesstaatsanwaltschaft vor die Medien getreten war. Sie präsentierte einen Bericht, der aufzeigte, dass die verschwundenen Studenten mit großer Sicherheit tot sind. Es wurden Spuren gefunden, die darauf schließen lassen, kriminelle Banden hätten eine große Anzahl Menschen verbrannt. Warum der Fall nicht so eindeutig ist, erklärt Philipp Gerber. Er arbeitet im Nachbarstaat von Guerrero in Oaxaca bei der Entwicklungszusammenorganisation Medico International Schweiz.
Es gibt keine wissenschaftlichen Beweise, dass diese 43 Personen ermordet und verbrannt wurden. Die wenigen Überreste, die es gibt, die sollen in Österreich untersucht werden. Das heißt, für die Angehörigen heißt das, die Verschwundenen sind nach wie vor verschwunden. Und auch der Bundesstaatsanwalt hat gesagt, es seien Indizien dafür vorhanden, dass eine große Anzahl Personen ermordet worden seien und verbrannt worden seien, aber er habe auch keine Beweise bisher, dass das diese 43 verschwundenen Studenten sind. Nun, diese Situation hat zu Wut geführt, zu Verzweiflung, zu Trauer natürlich auch. Insofern ist es auf den Straßen von Mexiko in den letzten Wochen weiterhin zu großen Mobilisierungen gekommen.
Es kam zu zahlreichen Protesten in den letzten Tagen. Zum Teil brannten auch öffentliche Gebäude. Wie ist es einzuschätzen? Sind das schwellende soziale Konflikte, die sich jetzt entladen? Oder ist es nur ein Moment der Wut, der dann vielleicht in ein paar Tagen oder Wochen wieder abebbt?
Ein bisschen beides. Also es sind schwellende, alte, schwellende soziale Konflikte, zum Beispiel mit der Lehrergewerkschaft. Die Regierung hat letztes Jahr eine der Strukturreformen im Bereich der Erziehung gemacht und hat den Lehrerinnen und Lehrern in Mexiko ganz viele ihrer Arbeitsrechte beschnitten. Es sind andererseits auch Momente der Wut, spontane Momente der Wut. Und was dabei ein bisschen das Problem ist oder die Gefahr ist, dass jetzt in den letzten 2-3 Tagen die Regierung Peña Nieto gesagt hat, sie werde keinesfalls Gewalt dulden, und damit spielt sie an eben auf brennende Autos oder auf brennende Gebäude. Und das kündigt jetzt eigentlich eine Politik der harten Hand an.
Ein Grundproblem zeigt die ganze Geschichte ja auch auf, die Verstrickung von Behörden und organisiertem Verbrechen. Die Vorkommnisse in Guerrero gehen ja auch darauf zurück, dass sich ein Bürgermeister quasi mit den kriminellen Banden verbündet hat. Wie ist es eigentlich jetzt bei den Untersuchungen? Sollten da nicht unabhängige Untersuchungen geschehen, die eben nicht irgendwie verhängt sind mit den mexikanischen Behörden, zum Beispiel von außen?
Wir müssen dazu sagen, dass die mexikanische Bundesarmee Spezialistin ist im gewaltsamen Verschwinden lassen von Personen. Das hat sie in den 70er Jahren gemacht gegen die bewaffneten Bewegungen in Guerrero. Sind hunderte von Menschen verschwunden. Und jetzt in einem neuen, aktuelleren Kontext haben diese Methoden auch zusätzlich noch durch diese organisierte Kriminalität an Aktualität gewonnen. Und es sind auch andere brutale Foltermethoden zum Beispiel dazugekommen. Also diese zweifache Gewalt, die Staatsgewalt und die Mafiagewalt, die gehen Hand in Hand. Und bei den Ermittlungen fehlen natürlich ganz wichtige Elemente. Also beispielsweise die Rolle des Militärs wird nicht diskutiert, wird sehr wenig, sehr vorsichtig diskutiert. Auch die Parlamentskommission, die die Vorfälle untersuchen wollte, hat das erst angefangen zu thematisieren. Eine Möglichkeit wäre oder eine Notwendigkeit wäre, dass internationale Instanzen da mitarbeiten. Die mexikanische Regierung hat nach einigem Zögern jetzt doch zugesagt, dass eine Expertencrew des Interamerikanischen Menschenrechtskommission bei den Untersuchungen mitarbeiten darf. Das ist natürlich eine diplomatische Abwägung, also die mexikanische Regierung macht das nicht ganz freiwillig, dass sie internationale Experten zulässt.
Das sagt Philipp Gerber von der Entwicklungszusammenarbeitsorganisation Medigo International Schweiz in Oaxaca, Mexiko.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Donnerstag, dem 20. November 2014 auf Radio Bern Rabe. Das nächste aktuelle Rabe-Info hören Sie morgen Freitag wie immer um 11. Beigetragen zu dieser Sendung hat Michael Spahr. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Karin Bachmann. Ich wünsche euch noch einen spannenden Tag.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.